Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, gleich dem 11. Asar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Rakete Separ. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. Wir sind heute mit der zweiten Folge dieser Beitragsreihe für Sie da. In der letzten Folge haben wir Ihnen erklärt, wie die menschlichen Ansiedlungen in Iran entstanden sind und die Erfindung von unterirdischen Bewasserungskanälen, verschiedenen Wasserversorgungsmethoden und Bewässerung der Wohnorte und Felder zur Veränderung der Lebensformen im zentralen Plateau Irans geführt hatte. Die Dörfer entstanden also aufgrund der vorhandenen Wasserquellen und weiteren natürlichen Gelegenheiten. Es bildeten sich integrierte oder konzentrierte Dörfer, einzelne oder dispergierte, lineare und provisorische Ortschaften. In der heutigen Sendung geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Lage der Häuser auf dem Land. Die Wohnorte der traditionell ländlichen Familien werden einerseits vom Klima und den natürlichen Gelegenheiten und andererseits von der Form ihres Lebensunterhaltes beeinflusst. Im Allgemeinen verwenden die Familien auf dem Land für den Bau ihrer Häuser die in ihrem Umkreis liegenden Möglichkeiten und Materiellen der Natur. Wenn man die Bauten der iranischen Dörfer, die vom Klima abhängig sind, einstufen möchte, so muss man sie in drei Gruppen aufteilen: Walddörfer, Bergdörfer und Semiarid-Regionen. In Walddörfern werden die Häuser meistens aus Holz gebaut. Die Wände, der Fußboden und die Decke sind aus Holz. Sogar die Dachbedeckung vieler Wohneinheiten in Waldgebieten ist aus Holzstücken namens Lett, die 80 bis 90 cm hoch, 30 bis 40 cm breit und 4 cm tief ist. Letts werden auch auf dem Dach in einer bestimmten Weise festgeschraubt. In der Provinz Gilan im Norden Irans, insbesondere in den Waldgebieten, wird das Baugerüst der traditionellen Häuser aus Holz errichtet. Die Dachbedeckung ist aus einer bekannten Pflanze namens Gorli. In manchen ländlichen Häusern aber wird das Dach mit Lehm bedeckt, denn dieser dient als ein Isoliermaterial gegen Regen und Feuchtigkeit. In Bergdörfern sind die meistverwendeten Baumaterialien Steine und Lehm. Aber in den zentralen Ebenen und Randgebieten der Wüsten werden die Häuser aus Rohziegel und Lehm gebaut. Man errichtet dicke Wände, das Dach ist häufig kuppel- und wippenförmig, damit die Wärme nicht aus den Räumen entweicht. Auf manchen Dächern gibt es Windtürme, die zur Luftkühlung dienen. In semiariden Regionen werden oftmals Häuser mit einer großen Grundfläche gebaut, in deren Mitte ein großes Wasserbassin steht. Diese Bauten nennt man Poolhäuser. In ihren vier Wänden ist die Kluft kühl und im Sommer werden die Becken benutzt, um die sommerliche Hitze ertragen zu können. In manchen Dörfern der semiariden Regionen werden die Dächer mit Holzstangen und einer Mischung aus Lehm und Stroh bedeckt. Die Wände sind bis zur Hälfte aus Stein und die andere Hälfte ist aus Lehm. Das grundlegende Merkmal ländlicher Häuser ist deren doppelte Benutzung, sowohl als Arbeitsstätte als auch als Wohnsitz. Denn der Wohnsitz der Dorfbewohner unterscheidet sich von den städtischen Wohnungen und ist nicht nur als ein Ort zum Wohnen und als ein Ruheplatz für die Familie gedacht. Abhängig von der wirtschaftlichen Lage der Familie kann das Haus auch als ein Zentrum für die Viehzucht und Viehhaltung dienen oder als Stätte für handwerkliche Betriebe. Viele Wohnhäuser auf dem Land gelten zudem als ein Produktionsort und Vieh- und Landwirtschaftsprodukte.
In den iranischen Dörfern hängt die innere Raumverteilung stark von der Lebensform der Dorfbewohner ab. So zum Beispiel befindet sich im Norden Irans unter dem Dach ein leerer Platz namens Baum, Dachboden, den die Dorfbewohner als Abstellraum für ihre Gegenstände, landwirtschaftliche Werkzeuge und Produkte benutzen. Insbesondere wird dort auch der ungeschälte Reis aufbewahrt. Denn in der nördlichen Region ist es wegen der starken Regenfälle und hoher Luftfeuchtigkeit fast unmöglich, Reisprodukte außerhalb eines Gebäudes zu trocknen. Daher ist der Dachboden ein geeigneter Ort für die Aufbewahrung der Reisernte. Diese ist dort vor dem Regen sicher und die Wärme anderer Räume, in denen oft gekocht oder geheizt wird, sorgt dafür, dass der Reis allmählich trocknet und nicht vom Schimmel befallen wird. In manchen ländlichen Häusern Irans befindet sich unter dem Wohnraum ein Stall für das Vieh, das dort im Winter vor der Kälte geschützt wird. Auch hat es den Vorteil, dass man sich besser um die Tiere kümmern kann und ein Diebstahl verhindert wird. Vielleicht ist es gut zu wissen, dass es in den letzten Jahren, besonders nach der Islamischen Revolution, viele Veränderungen und Neuerungen in Bezug auf die Wohnsituation in den Dörfern gab. Wegen der relativen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Familien und durch Anhebung der Preise für landwirtschaftliche Produkte, aber auch aufgrund ihrer Geldanschaffungen durch nicht landwirtschaftliche Beschäftigungen, ist es mehr oder weniger zu Erneuerungsprozessen in den dörflichen Wohnsituationen gekommen. Außerdem hat man sich bemüht, die Wohnhäuser anzuordnen. Neugebaute Häuser, die die Wohnungsnot lösen sollten, wurden neben den alten Bauten, die noch aus Lehm bestanden, aus Ziegeln gebaut und mit Mosaiken bedeckt. Eine weitere Änderung war der Bau von Villen nach dem Plan der städtischen Häuser. Liebe Hörerfreunde, jetzt wo Sie einige Besonderheiten der Wohnsituation in iranischen Dörfern erfahren haben, möchten wir auch über die traditionellen Kooperationen und die Zusammenarbeit unter den Dorfbewohnern im Iran sprechen. Familien auf dem Land arbeiten schon seit langer Zeit und aufgrund ihrer gemeinsamen Bedürfnisse und den Kampf gegen ungünstige Naturfaktoren, aber auch weitere Angelegenheiten, die sich auf ihr Leben auswirken könnten, zusammen. Diese Zusammenarbeit ist abhängig von der geografischen und wirtschaftlichen Lage und in jedem Gebiet verläuft sie unterschiedlich. Zum Beispiel sind die Kooperationen in semiariden Regionen anders als in den Dörfern im Nordiran, wo es sehr viele Regenfälle gibt. Aber auch Landbewohner der Bergdörfer im Westen Irans haben eine unterschiedliche Zusammenarbeit untereinander. In der nächsten Folge werden wir über die verschiedene Zusammenarbeit in diversen Regionen Irans sprechen. Bis dahin also, Gott schütze.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Sorang mit dem Titel Mujde-i Vasl, das heißt Die frohe Botschaft des Zusammenkunftes. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie.
Liebe Hörerfreunde, wir beginnen unseren heutigen Beitrag über Ehe und Familie mit einer Frage. Und zwar mit der Frage, worin unterscheiden sich Eheleute, die seit Jahren glücklich zusammenleben, und Paare, die ständig Probleme haben? Die meisten Paare beginnen ihr gemeinsames Leben mit idealen Vorstellungen und schönen Wünschen. Während manche nach einiger Zeit die Freude an ihrer Ehe verlieren, feiern andere nach vielen Jahren fröhlich ihr Hochzeitsjubiläum. Familienexperten und Psychologen haben sich besonders in den letzten Jahrzehnten mit der Frage nach den Gründen für diese Unterschiede beschäftigt. Dr. Spurgeon, ein englischer Psychologe, der viele Jahre als Eheberater tätig ist, sagt über die Merkmale einer erfolgreichen Ehe: Die Ehepartner in einer erfolgreichen Ehe decken gegenseitig ihre natürlichen Bedürfnisse. Sie begegnen einander verständnisvoll und loben einander bei verschiedenen Gelegenheiten. Außerdem zeigen sie einander ihre Zuneigung und schaffen füreinander die Grundlagen zur Entfaltung. Zudem sind sie aufgrund beidseitiger Liebe darum bemüht, die Familie zu erhalten. Psychologen sagen, wenn in den Beziehungen eines Paares einer oder mehrere der eben genannten Faktoren fehlen, werden sich Zeichen der Unzufriedenheit einstellen. Diese Zeichen bestehen zum Beispiel in ständigem Nörgeln, Ungeduld, emotionaler Abstand, Eifersucht, angedrohte Trennung. Wenn der Mann oder die Frau die elementaren Bedürfnisse des anderen nicht ernst nimmt, gerät die Ehe durch Konflikte, depressive Stimmung, Ehebruch, Drogensucht, Berufsprobleme in Gefahr und droht eine Scheidung. Ein sehr wichtiges Merkmal für eine ausgeglichene Ehe sehen die Psychologen in der Fähigkeit, fruchtbar und positiv zu denken und zu handeln. Eheleute, die positiv denken, stellen stets die positiven, lehrreichen und inspirierenden Aspekte in den Vordergrund und drücken bei negativen Aspekten, wenn möglich, immer ein Auge zu. Die meisten religiösen Menschen denken positiv. Die Religion lehrt zum Beispiel, dass der Mensch positiv über andere Menschen denken soll. Er soll sich vor voreiligen, schlechten Gedanken hüten und das Verhalten der anderen positiv deuten. Der Islam betont in seiner Morallehre das positive Denken innerhalb der Familie. Positives Denken über den Ehepartner spielt eine wichtige Rolle bei der Festigung der Grundlagen einer Ehe. Eheleute sollten daher versuchen, sich von negativer Interpretationen des Verhaltens ihres Ehepartners freizumachen und die Grundlage für gute und enge Beziehungen zu schaffen. Die Psychologie hält Wege zur Stärkung des positiven Denkens hinsichtlich des Ehepartners bereit. Zunächst sollte jeder sich im Geiste alle guten Eigenschaften seines Ehepartners klarmachen und diese Liste der guten Eigenschaften als das Wichtigste betrachten. Im Gespräch mit Ihrem Ehepartner sollten Sie auf seine guten Eigenschaften hinweisen und Ihr Gespräch mit positiven Hinweisen bereichern, um einen positiven Einfluss auszuüben. Wenn Sie gerne möchten, dass Ihr Ehepartner eine bestimmte Eigenschaft besitzt, aber diese zurzeit noch nicht bei ihm vorliegt, sollten Sie anstelle von herabsetzender Kritik ihm die Suggestion vermitteln, dass er diese gute Eigenschaft bereits besitzt. Dies wird dazu führen, dass Ihr Ehepartner sich darum bemüht, die Eigenschaft zu erwerben. Ein Mann, der Ansicht ist, dass seine Ehefrau zu empfindlich auf Probleme reagiert, kann wie folgt zu ihr sagen: »Ich finde es gut, dass du bei der Begegnung mit Problemen geduldig bist.« Oder: »Ich bin sicher, du lässt nicht zu, dass dich die Probleme umwerfen.« Und wenn ein Mann dazu neigt, aufzubrausen, kann seine Ehefrau ihm sagen: »Ich weiß, bei diesen Schwierigkeiten wird jeder nervös, aber Selbstbeherrschung und Ausdauer passen besser zu dir.«
Ein weiterer Weg zur Stärkung des positiven Geistes in der Ehe besteht darin, die seelischen Aspekte, die man mit dem Ehepartner gemeinsam hat, zu entdecken. Nach vielen Jahren gemeinsamen Lebens erkennt jeder Ehepartner immer mehr die typischen Eigenschaften des anderen und finden die Eheleute immer mehr gemeinsame Eigenschaften. Die Stärkung dieser gemeinsamen Seiten sind sehr förderlich für den positiven Geist innerhalb der Familie. Eine Frau schrieb über die positive Denkweise ihres Ehemannes wie folgt: »Ich liebe meinen Mann und danke Gott, dass mir ein solcher Ehemann zuteil wurde. Wenn er nach Hause kommt, ist er der Erste, der alle in der Familie grüßt, und niemals spricht er zu Hause von den Problemen im Beruf. Er ist sehr logisch und nie pessimistisch. Niemals bauscht er Probleme auf. Immer sieht er die guten Seiten und guten Taten seiner Freunde und der anderen Familienmitglieder. Er legt in Angelegenheiten des Lebens auch auf meine Meinung Wert. Wenn er bei mir Fehler sieht, dann macht er mich, ohne dass jemand es merkt, behutsam darauf aufmerksam. Er versucht immer, meine guten Eigenschaften zu sehen und diese durch ein Kompliment zu fördern. Zu Beginn unserer Ehe war unser Geschmack sehr unterschiedlich und es gab deshalb öfters mal Streit, aber mit der Zeit hat mein Mann dieses Problem gelöst. Ich liebe ihn und er ist für mich der ideale Ehemann. Auch ich versuche immer, ihm zur Seite zu stehen.« Dieser Brief erinnert uns an einen Vers im Heiligen Koran, nämlich den Vers 187 in der zweiten Sure. Dort umschreibt Gott die Beziehung zwischen den Eheleuten auf schöne Weise, indem er sagt, dass die Eheleute füreinander wie eine Bekleidung sind. Das heißt, die Eheleute sollen einander schützen und gegenseitig ihre Fehler überdecken, so wie die Bekleidung den Menschen vor einigen Gefahren schützt und einige seiner Fehler verbirgt. Außerdem ist Bekleidung eine Zierde des Menschen. Ein guter Ehepartner ist wie eine gute Bekleidung, die den Menschen ziert. Dr. Gholam Ali Afrus sagt darüber: »Bekleidung verdeckt die Fehler des Menschen vor den Blicken von Leuten, die nach Fehler suchen. Gute Eheleute sind verständnisvolle Wegbegleiter und Vertraute füreinander. Mit der Bekleidung der Liebe, in die sie Körper und Seele hüllen, verbergen sie alle Mängel im Verhalten und eventuelle Schwächen und Fehler des anderen nach außen. Wegen ihrem positiven Denken über ihren Ehepartner sprechen sie nie zu anderen über seine charakterlichen Schwächen und eventuellen Fehler. In einer gesunden Familie meiden also die Eheleute durch positives Denken die Suche nach Fehlern und stärken grundsätzlich die positiven Eigenschaften ihres Lebenspartners. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, sagt über die Rechte zwischen Eheleuten: Du musst den Ehepartner achten, barmherzig und gütig zu ihm sein und ihm verzeihen, wenn er einen Fehler gemacht hat.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hasha Yore Etemodi mit dem Titel Shahre Farang.
زندگی شهر فرنگ قصه ماه و پلنگ من و تو خوب میدونیم شهر فرنگ از همه رنگ نمیگم اسب تو زین کن تو خمه کوچه کمین کن قصه دشنه و شب حقیقت زندگی جنگه گاهی جدی گاهی بازی گاهی باید جون به بازی زنده بودن مثل مرگه وقتی پای ناموننگه بازنده رو باغ علی پرنده شیره شیر اونه که زخم رو باغو به چیزی نمیگیره کی میگه بازنده رو باغ علی پرنده شیره شیر اونه که زخم رو باهو به چیزی نمیگیره گاهی باختن گاهی بودن گاهی سوختن گاهی ساختن اون مرام عاشقانه گاهی بردن میشه باختن وقتی که تنگ غروبه گفتن از فردا چه خوبه تپش قلب من و تو در فردا رو میکوبه زندگی شهر فرنگ قصه ماه و پلنگ من و تو خوب میدونیم شهر فرنگ از همه رنگ
به verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Rakete Separ. Weiterhin guten Empfang.
In den letzten Jahren hat die Marine der Islamischen Republik Iran große Fortschritte in Richtung militärischer Autarkie und bei der einheimischen Herstellung aller Arten von Schiffen, insbesondere von Kriegsschiffen, gemacht. Eine der Errungenschaften auf diesem Gebiet ist die Raketenfregatte Separ, zu Deutsch Schild, die am 5. Dezember 2017 in Anwesenheit von Amir Hotami, dem damaligen Verteidigungsminister Irans, und Admiral Khan Zadeh, dem damaligen Kommandeur der Marine der Islamischen Republik Iran, im Hafen von Anzali, der Marineflotte der Armee in der 4. Marineregion im Kaspischen Meer, hinzugefügt wurde. Die Raketenfregatte Separ ist die 4. Raketenfregatte der Sina-Klasse, die in Zusammenarbeit mit der Organisation der Marineindustrie, des Verteidigungsministeriums und der Marine der Islamischen Republik Iran gebaut wurde. Insgesamt 4 Raketenfregatten gehören zur Sina-Klasse, die von Spezialisten der iranischen Marine entworfen und hergestellt wurden. Diese sind Peikan, Jushan, Derawsh und Separ. Sie sind in der Nordflotte der Marine im Kaspischen Meer im Einsatz. Die Fregatte Separ ist die 4. der Fregatten der Sina-Klasse, die von geschickten einheimischen Fachleuten der Schifffahrtindustrie Shahid Tamjidian Sali gebaut wurde. Einheimische Spezialisten haben die Separ-Raketenfregatte unter schwierigsten Sanktionen gebaut. Sie ist eine der modernsten Fregatten in Bezug auf Kommunikationsausrüstung und Waffensysteme. Schnelles Manövrieren, hohe Geschwindigkeit, Boden-Boden-Raketensystem, Luftabwehr- und Bodenabwehrsystem sind einige der herausragenden Fähigkeiten dieser Fregatte. Sie wurde in 2,5 Jahren gebaut und mit ihrer Aufnahme in die Marine wurde ein weiterer großer Schritt getan, um die Autorität Irans im Kaspischen Meer zu erhalten und zu fördern. Admiral Amir Astegari, der Leiter der Organisation der Marineindustrie des Verteidigungsministeriums, sagte bezüglich der Raketenfregatte Separ: Diese Fregatte hat die Fähigkeit, mit modernen Fregatten der Welt zu konkurrieren und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zu operieren. Die Fregatte Separ ist 47 Meter lang, 7,1 Meter breit und 15 Meter hoch und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten. Sie ist mit einer Vielzahl inländischer fortschrittlicher Waffen ausgestattet, darunter ein Boden-Boden-Raketensystem, 76 und 40 mm Kanonen sowie einem Feuerleitradar mit der Fähigkeit, Kampfflugzeuge und Marschflugkörper zu verfolgen. Die Schiffe der Sina-Klasse, einschließlich der Fregatte Separ mit 31 Besatzungsmitgliedern, haben eine Wasserverdrängung von 275 bis 300 Tonnen, werden von 4 3500 PS Motoren angetrieben und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten, was ungefähr 65 Kilometer in der Stunde entspricht. 4 Generatoren mit jeweils 140 Kilowatt sind für die Erzeugung von elektronischem Strom für verschiedene Anwendungen auf diesen Schiffen verantwortlich. Musik. Durch die Anwendung der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungsprojekte, die im Land durchgeführt wurden, und durch die richtige Platzierung der Ausrüstung in verschiedenen Teilen des Schiffes sowie aufgrund anderer effektiver Faktoren hat diese Fregatte ein sehr gutes Gleichgewicht und Stabilität auf rauer See und wird für Patrouillenmissionen in nahegelegenen Gewässern bis 200 Meilen, 320 Kilometer eingesetzt. Die 76 mm Kanone Fasch 27 in der Mitte der Fregatte mit einer Feuerrate von 120 Schuss pro Minute und einer maximalen Reichweite von 17 km, einer Reichweite von 12 km gegen Oberflächenziele und 7 km gegen Luftziele, ist die Hauptkanone der gepanzerten Fregatte. Die 40 mm Kanone Fatah 40 mit einer Feuerrate von 300 Schuss pro Minute, einer effektiven Reichweite von 4000 Metern gegen Luftziele und 6000 Metern gegen See- und Landziele und einer Endreichweite von 12 km ist eine weitere Waffe, die im hinteren Bereich der Fregatte eingebaut ist. Die Separ verwendet 4 Marschflugkörperwerfer der Nur- oder Qader-Klasse mit einer Reichweite von 120 bis 250 km. In einer neuen Entwicklung wurde die Fregatte Separ bei der Militärübung der Marine im Kaspischen Meer mit 8 Antischiffs-Marschflugkörperwerfern ausgerüstet, während früher die maximale Raketentragfähigkeit dieser Fregattenklasse bei 4 Raketenwerfern lag. Das Sena-Projekt, bei dem auch die Fregatte Separ gebaut und in Betrieb genommen wurde, wurde auf der Grundlage der Erfahrungen des Baus leichter Raketenfregatten während des auferlegten Krieges Iraks gegen Iran entworfen und gebaut. Diese Fregatten haben im Vergleich zu größeren Kriegsschiffen bessere Fähigkeiten in relativ kleinen und geschlossenen Umgebungen wie dem Persischen Golf und dem Kaspischen Meer. Vor dem Sieg der Islamischen Revolution kaufte Iran eine Reihe Geleitzerstörer von Frankreich, die mit in den USA hergestellten Antischiffsraketen Harpoon ausgerüstet waren. Etwa 15 dieser Schiffe wurden aus Frankreich bestellt, von denen 12 geliefert wurden, die während der Kriegsjahre bei verschiedenen Missionen im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz mehrfach eingesetzt wurden. Die Pecan-Fregatte war eines der Schiffe dieser Klasse, dem es gelang, während der Operation Morvarid-Perle im Dezember 1980 mit Hilfe der Luftwaffe einen Großteil der irakischen Marine im Persischen Golf zu versenken. In den folgenden Jahren wurde im Süden des Landes die Modernisierung dieser Raketenfregatten abgeschlossen und ein Teil der Elektronik- und Waffensysteme dieser Schiffe wurden ersetzt und aktualisiert. Aufgrund der Entschlossenheit der Verteidigungsindustrie und der Marine, diese Fregatten im Land zu bauen, wurden die Fregatten der Pecan-Klasse im Rahmen des Sena-Projekts auf der Grundlage eines ausländischen Modells gebaut, nämlich dem Geleitzerstörer La Combattante. Mit Ausnahme der Ähnlichkeit in der Struktur und 2 Artilleriewaffen unterscheiden sie sich jedoch in anderen Komponenten vollständig vom ausländischen Modell. Diese Fregatte profitiert von im Inland produzierter Ausrüstung und modernen Technologien. In Wahrheit hat sich die iranische Verteidigungsindustrie nicht mit der Aufrüstung des französischen Geleitzerstörersmodells zufrieden gegeben und widmete sich dem Design und Bau einer neuen Generation leichter Raketenfregatten, die auf dem ursprünglichen französischen Design basierten. In diesem Konzept sind auf diesen Schiffen Antischiffsmarschflugkörper, Radar- und optische Systeme sowie 40 und 76 mm Kanonen installiert. Gleichzeitig werden auch Flugabwehrraketen in einigen Fregatten dieser Klasse eingesetzt, beispielsweise in der Fregatte Sere, der neuesten Fregatte der Sina-Klasse. Tatsächlich können diese Schiffe in einem kombinierten Modus eingesetzt werden. Einige von ihnen verfügen über Flugabwehrraketen und andere über Oberflächenabwehrraketen. Im Jahr 2003 wurde das erste im Inland gebaute Schiff auf Basis der La Commandant-Fregatte mit dem Namen Pecan in Erinnerung an die legendäre Pecan-Fregatte, die bei der heiligen Verteidigung im Auferlegten Krieg eingesetzt war, an die iranische Marine der 4. Region im Hafen von Anzali am Kaspischen Meer geliefert. Im Jahr 2017 wurde mit der Hinzufügung der Raketenfregatte Separ mit guter Manövrierfähigkeit und hoher Geschwindigkeit sowie modernen Waffensystemen die Lieferung von 4 Schiffen dieser Fregattenklasse an die Nordflotte der Marine abgeschlossen. In den 9 Schiffen, die in Iran gebaut werden, einschließlich der Fregatte Separ, wurde auf der Kommandobrücke der Fregatte ein neues optisches System installiert, mit dem die Kanonen der Fregatte in Situationen abgefeuert werden können, in denen aus irgendeinem Grund das Radar nicht funktioniert. Ein weiteres wichtiges Aufrüsten, das zum ersten Mal bei dieser Fregatte zu sehen ist, ist die Verwendung des Feuerleitradars Samen. Dieses Radar wurde zum ersten Mal auf dem Zerstörer Damowand installiert. Ein X-Band-Radar, das verwendet wird, um das Feuer von Raketen zu kontrollieren, wurde ebenfalls in diesem Schiff eingesetzt. Zu den Fähigkeiten dieses Radars gehören elektronische Unterstützungsmaßnahmen, Pulskompression, Einsatz von Techniken zur Entstörung und Konfrontierung von Antistrahlungswaffen, Senden von kontinuierlichen Wellen und Pulsedopplern, Pulskodierung, intermittierende und unregelmäßige Frequenzänderungsfähigkeit und die Veränderung der Polarisation, um elektronischen Kriegsführungsmaßnahmen zu begegnen. Bei elektronischen Unterstützungsmaßnahmen werden Daten durch passives Abhören militärischer elektromagnetischer Strahlung gesammelt. Mit einfachen Worten, die Arbeit von ELOUM-Systemen, also elektronische Unterstützungsmaßnahmen, besteht darin, den Kampfraum zu durchsuchen, jedes Telekommunikationssignal, Satellitenwellen oder Radar des Feindes zu identifizieren. Außerdem führt es Aktionen wie Erkennung und Abfangen, Aufzeichnung und Analyse sowie Entdeckung der Strahlungsquelle durch. Werden die Quellen als feindlich erkannt und sollen vernichtet werden, werden die Waffensysteme schnell mit der gewünschten Information versorgt und es wird auf die Quelle der feindlichen Wellen gefeuert. Was bei der Raketenfregatte Separ im Gesamtblick erkennbar ist, ist die Bündelung von Feuerkraft auf einer kleinen Plattform zusammen mit dem erstmaligen Einsatz des iranischen Feuerleitradars Samen im Sina-Projekt. Die Fregatte Separ gewährleistet zusammen mit anderen Kriegsschiffen und anderen iranischen Verteidigungselementen die Interessen und Sicherheit Irans im Kaspischen Meer.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.